Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Mark Twain, den erklärten Feind des deutschen Endloswortes, den hätte es geschüttelt. Gleich im Programm, nämlich die Abschlussprüferaufsichtsstelle, zusammengeschrieben ein Wort. Die hat einen Chef, der während seine Behörde die Abschlüsse der Wirecard-Abschlussprüfer prüft, mit Wirecard-Aktien Geschäfte macht. Wie sich das verträgt, gleich mehr dazu. Zum Start aber den Haushalt fürs kommende Jahr geregelt, den Konflikt mit Polen und Ungarn beigelegt und vor allem einen unerwartet hohen Klima-Ehrgeiz gezeigt. Das alles ist Ergebnis des letzten Gipfels in diesem Jahr. Peter Kapern zu einem Gipfelergebnis, einem Klimaergebnis, das nicht erwartet worden war, aber doch kritisiert wird.
Man müsse ja die Wahrheit sagen, sagte Ratspräsident Louis Michel am Vormittag in Brüssel.
Il faut dire la vérité.
Nur um dann gleich anschließend zu flunkern. Den größten Teil der Nacht habe es gebraucht, um einen Klimakompromiss zu finden. Und das stimmt nicht. Es war nämlich die gesamte Nacht und der frühe Morgen noch dazu. Immerhin fügte Michel dann noch wahrheitsgemäß hinzu, dass es nicht einfach war. Um mindestens 55% will die EU ihre CO2-Emissionen bis 2030 absenken. Gemessen am Emissionsniveau von 1990. Einen Tag vor dem virtuellen Klimagipfel der Vereinten Nationen sei das ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis, sagte die Kanzlerin am Morgen in Brüssel.
Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen.
Das 55%-Ziel ist ein Nettoziel und deshalb steht es in der Kritik. Die 55% beinhalten nämlich die CO2-Speicherung in natürlichen Senken, also etwa Mooren und Wäldern, und den Emissionsabbau auf technischem Weg, also etwa durch die unterirdische Speicherung von CO2. Umweltorganisationen halten die heute vereinbarte Marge deshalb für unzureichend. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer wertet den Beschluss der Staats- und Regierungschefs immerhin als Beleg dafür, dass die Klimademonstrationen Wirkung erzielen. Die 55%-Marke aber sei unzureichend, um die Erderwärmung auf 1,5% zu begrenzen. Ähnlich sehen das auch etliche Europaabgeordnete. Das Straßburger Parlament hatte sich mit knapper Mehrheit für ein Reduktionsziel von 60% ausgesprochen. Die Europaabgeordneten müssen dem heutigen Gipfelbeschluss noch zustimmen. Durchaus möglich also, dass die 55% doch noch nicht das Ende der Fahnenstange sind. Markus J. Beyrer, Generaldirektor von Business Europe, signalisierte das Einverständnis des Industrie- und Arbeitgeberverbands mit dem heutigen Beschluss.
Das heute gesetzte Ziel von -55% ist sehr ambitioniert, schafft aber Klarheit für den weiteren Weg.
So klar ist dieser weitere Weg aber noch gar nicht abzusehen, denn das pauschale 55%-Ziel muss noch in konkrete Einzelmaßnahmen übersetzt werden. Der Emissionshandel zum Beispiel soll reformiert und ausgeweitet werden. Unter anderem dieser Punkt war der Grund für das lange Ringen in der Gipfelnacht. Polen hatte befürchtet, durch einen höheren Preis für CO2-Verschmutzungsrechte im Rahmen des Emissionshandels mehr Geld zu verlieren, als es an Subventionen aus Brüssel für die Transformation seiner Wirtschaft erhält. Regierungschef Morawiecki ist zugesichert worden, dass sich die EU dieser Sache noch einmal annimmt. Und auch für Business Europe sind noch nicht alle Fragen im Zusammenhang mit der weiteren Ausgestaltung des 55%-Ziels beantwortet. Generaldirektor Markus J. Beyrer.
Wie können diese Ziele so umgesetzt werden, dass sie den Wiederaufbau aus der tiefsten Krise, die wir erlebt haben, nicht behindern? Klar ist, dass es dazu einer ebenso ambitionierten Industriestrategie bedürfen wird und dass bei der Umsetzung auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft Rücksicht genommen werden muss.
Peter Kapern war das. Die EU schraubt ihren Klimaschutz-Ehrgeiz nach oben. In vielen Politikfeldern wird ja weiterhin gerne ein Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie konstruiert. Beim Klimaschutz gilt das aber nur sehr bedingt, denn der wird mittlerweile nicht gebremst, sondern getrieben von sehr vielen Akteuren in der Wirtschaft. Eine Schlüsselrolle dabei spielt die Finanzbranche, auch in den USA. Bevor die Vereinten Nationen am Wochenende digital über weltweite Klimabemühungen diskutieren, werden in New York schon mal Fakten geschaffen, Antje Passenheim.
Mit der Macht der Milliarden gegen den Klimawandel,
Der New Yorker Pensionsfonds werde sein Geld künftig nicht mehr in fossile Energien stecken, kündigte er an. In den nächsten 5 Jahren wollen die einflussreichen Investoren des Fonds alle entsprechenden Aktien abstoßen und bis 2040 dann noch weitere Anteile von Unternehmen, die zur Erderwärmung beitragen. Der Pensionsfonds von New York ist einer der größten der Welt. Er verwaltet insgesamt umgerechnet rund 200 Milliarden Euro. Damit reagiere der Fonds auf die Klimabedrohung und sichere gleichzeitig seine Einlagen, erklärte der Rechnungsprüfer für den Bundesstaat Thomas DiNapoli. In den vergangenen Monaten hatte der Fonds bereits all seine Anteile an US-Kohlefirmen verkauft. Ein Klimaexperte der Vereinten Nationen lobte den Schritt. Selwyn Hart sagte, das sei ein weltweiter Trend. Investoren stimmten ihre Ziele auf das UN-Klimaabkommen ab. Auf einem virtuellen Gipfel stellen 70 Staats- und Regierungschefs morgen bei den UN ihre überarbeiteten Klimaziele vor.
Antje Passenheim war das. An einem Tag fast 30.000 Neuinfektionen und fast 600 Tote. Die Pandemielage in Deutschland verschärft sich. Es wird in vielen Teilen des Landes wohl doch nicht bis Weihnachten gewartet, bis härtere Lockdown-Beschlüsse in Kraft treten. So macht Baden-Württemberg die Läden ab morgen dicht und Nordrhein-Westfalen ab Montag wohl die Schulen für die Älteren. Zugleich legt die Bundesregierung nach bei den Corona-Hilfen. Sie laufen nun bis in den Sommer des kommenden Jahres hinein. Am Haushalt, der heute verabschiedet wurde, wie immer mit dem Etat für Arbeit und Soziales am Ende, zeigt sich unterdessen, was die Pandemie an Schuldenlasten nach sich zieht. Volker Findhammer.
Dass es trotz aller Kritik in den vergangenen Tagen eine Mehrheit der Großen Koalition für die Verabschiedung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr geben würde, stand außer Frage. Und Finanzminister Olaf Scholz sprach trotz der erneuten hohen Schuldenaufnahme des Bundes von einem gelungenen Paket.
Wir haben die Kraft, das, was im nächsten Jahr erforderlich ist, auch zu tun. 180 Milliarden zusätzliche Kreditaufnahme ist sehr, sehr viel Geld. Aber es ist auch ein Symbol und ein Zeichen dafür, dass man auf die Gemeinschaft vertrauen kann.
Dabei dürften die eingestellten Reserven von 35 Milliarden Euro schnell in den Blick geraten, wenn sich jetzt erneut ein landesweiter Lockdown bis zum Januar hinein abzeichnet, für den weitere Kompensationen für alle betroffenen Branchen notwendig werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte dazu heute in einer Videokonferenz:
Es geht dabei darum, dass wir den Unternehmen, die von Schließungen, die ganz generell von Umsatzrückgängen durch Corona betroffen sind, die Möglichkeit geben, einen Teil ihrer Fixkosten erstattet zu bekommen, um auf diese Weise zu verhindern, dass die wirtschaftliche Substanz unseres Landes beschädigt wird.
Bereits verabredet ist, dass der Höchstbetrag für den Fixkostenausgleich ab Januar deutlich angehoben wird. Weitere Sonderregelungen für einzelne Branchen werde es aber nicht geben, betonte Altmaier und erteilte damit etwa den Forderungen des Einzelhandelsverbandes eine Absage, genauso behandelt zu werden wie die Gastronomie im Dezember, deren Umsatzausfall zu 75% kompensiert wird. Begonnen hatte der Tag im Bundestag mit der Debatte über den Etat von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, den mit 164,9 Milliarden Euro mit Abstand größten Einzelposten im Bundeshaushalt. Mit der Verlängerung der Regelung zum Kurzarbeitergeld und dem erleichterten Zugang zur Grundsicherung und der fortgeführten Ausbildungsprämie sorge man für die notwendige soziale Sicherheit in der Krise, betonte Heil.
Und dieser Sozialstaat wirkt auch wie ein Immunsystem für unsere Gesellschaft. Dieses Immunsystem schützt uns vor den sozialen, aber eben auch den politischen Infektionen in der Krise.
Die 20 Milliarden Euro für die Kurzarbeit seien gut angelegtes Geld, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern und den Beschäftigten eine Perspektive zu geben. Und die Grundrente ab dem kommenden Jahr sei ein Beitrag gegen Altersarmut. Vor diesem Hintergrund forderte Heil aber auch einen höheren Mindestlohn, um Altersarmut wirksam zu verhindern.
Wir müssen, und darüber werden wir reden, ich werde dazu Vorschläge machen, den Mindestlohn weiter erhöhen und weiterentwickeln, meine Damen und Herren.
Johannes Vogel von der FDP verwies auf die Versäumnisse der Regierung bei der Digitalisierung, den notwendigen Regeln für das Homeoffice oder auch, dass die Novemberhilfen erst im Januar ausgezahlt werden können. Außerdem tue die Koalition zu wenig für die Selbstständigen, die lasse man im Regen stehen.
Und das muss sich in den nächsten Wochen endlich ändern. Dann haben wir aus 2020 die richtigen Lehren für 2021 gezogen.
Der CDU-Sozialpolitiker Axel Fischer verwies auf die Bedeutung der verlängerten Ausbildungsprämie.
Die aktuell gestiegene Zahl an Jugendarbeitslosen ist ein deutliches Warnsignal. Wir müssen unbedingt vermeiden, dass eine junge Corona-Generation jetzt durch Unterrichtsausfall oder fehlende Arbeits- oder Ausbildungsplätze um Lebenschancen gebracht wird.
Mit den verlängerten Ausbildungs- und Übernahmeprämien und weiteren Zuschüssen werden die Ausbildungsbemühungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen unterstützt.
Volker Findhammer war das. Die Pandemie hat die Welt weiter fest im Griff. Licht am Ende des Tunnels könnte ein Impfstoff sein, der das Virus zwar nicht aus der Welt schafft, aber die Menschen mit dem größten Risiko und den wichtigsten Aufgaben erst einmal schützt. Russland und China haben mittlerweile eigens entwickelte Impfstoffe am Start. In der westlichen Welt am weitesten ist derzeit der Impfstoff von BioNTech und Pfizer, der eine Schnellzulassung in Großbritannien, in Kanada, Bahrain und in Saudi-Arabien hat, in den USA wohl kurz vor der Zulassung steht und auch in Europa geprüft wird. Vor der Corona-Pandemie war der Markt für Impfstoffe für die Pharmakonzerne eher problematisch. Er war ein Nischenmarkt. Wird das Geschäft mit dem Impfstoff jetzt zur beispiellos ergiebigen Goldgrube? Christine Westerhaus ist der Frage nachgegangen.
Ein potenzieller Markt für 7 Milliarden Menschen. Noch nie gab es einen so großen Bedarf für Impfstoffe wie gerade jetzt. Dennoch erwartet der Biotechnologie-Experte Alex Nüken von der Beratungsgesellschaft Ernst & Young nicht, dass nun die gesamte Pharmabranche in einen Impfstoffhype versetzt wird.
Ich glaube, in der Tat ist im Moment eine Goldgräberstimmung da. Ich fürchte aber auch, dass es etwas überzogene Erwartungen sind, die damit einhergehen, weil der Corona-Impfstoff hat eine im Prinzip berechenbare Abnehmerschaft und eine berechenbare Dauer an Anwendungen. Also insofern glaube ich, ist es ein relativ berechenbares Thema. Es ist groß, aber es ist auch nicht so groß, dass es jetzt einen Hype rechtfertigen würde. Und ich glaube, dass relativ schnell auch Ernüchterung eintritt. Wir werden wahrscheinlich am Ende eine Handvoll Impfstoffe haben und alle anderen werden ihre Programme einstellen und ihre Forschungsgelder wieder in andere Richtung kanalisieren.
Auch eine andere Hoffnung wird sich nicht erfüllen, prognostiziert Nüken.
Weil immer wieder spekuliert wird, ob man also mehr Produktion auch wieder zurückholt nach Europa, die abgewandert ist in andere Regionen, nach Indien und China vor allem. Das glaube ich nicht zum Beispiel. Also das ist eine These, die hört man relativ häufig, aber die würde einhergehen mit teilweise 30-40% mehr Kosten für die Medikamente. Und die ist keiner zu zahlen bereit. Unser Gesundheitssystem ist bereits am Anschlag, was die Zahlungsfähigkeit betrifft. Und ich glaube nicht, dass wir da Bereitschaft finden, auf Bereitschaft stoßen, dass wir das alles zurückholen. Das wird also nicht passieren.
Abgesehen von AstraZeneca sind es auch eher kleinere Unternehmen, die bei der Impfstoffentwicklung gegen das neuartige Coronavirus derzeit das Rennen machen. BioNTech, ein kleines Biotech-Unternehmen aus Mainz, hat als erstes ein wirksames Vakzin vorgestellt, in Zusammenarbeit mit dem Pharma-Riesen Pfizer. Auch der US-Konzern Moderna, der seinen wirksamen Vakzinkandidaten kurz nach BioNTech präsentierte, ist ein neuer Player auf dem Impfstoffmarkt. Sowohl BioNTech als auch Moderna haben erstmals Impfstoffe entwickelt, die auf der sogenannten mRNA-Technologie beruhen. Hier sieht der Branchenexperte Nüken großes Entwicklungspotenzial.
Also für die Technologie, also gerade die mRNA-Technologie, ist es natürlich ein entscheidender Durchbruch. Und die Technologie ist eine Plattformtechnologie, die eben auch für andere Krankheiten Anwendung finden kann. Und das ist der eigentlich revolutionäre Durchbruch. Und diese Technologie erlaubt, und das ist sozusagen das Bedeutsame daran, eine viel schnellere Wirkstoffentwicklung und auch eine günstigere Wirkstoffentwicklung. Und das könnte eine Revolution in der Pharmaindustrie auslösen, aber das basiert sozusagen nicht auf dem Corona-Impfstoff.
Doch diese Revolution wird vor allem Wirkstoffe betreffen, mit denen sich chronische Krankheiten behandeln lassen, schätzt Nüken. Zumindest auf lange Sicht. Sobald die Pandemie dank eines Impfstoffs eingedämmt wurde, werde es kaum noch Bedarf geben. Und das Interesse der Pharmaunternehmen wird sich wieder verlagern. Auf Medikamente, mit denen sich über viele Jahre hinweg viel Geld verdienen lässt.
Das Thema Impfstoff wird nicht dauerhaft sozusagen die Priorität sein. Es hat sicherlich das Thema Impfstoff wieder ins Gedächtnis zurückgerufen und mit Sicherheit zumindest temporär auch eine Renaissance der Impfstoffherstellung und Entwicklung gegeben. Aber wenn das Thema eingedämmt ist, geht der Fokus wieder zurück auf die großen Indikationen, die noch ausstehen.
Die großen Indikationen, das sind chronische Leiden wie Parkinson oder Alzheimer, aber auch Krebs. Mit der Entwicklung von Therapien gegen diese Krankheiten verdienen Pharmaunternehmen deutlich mehr Geld als mit Wirkstoffen gegen ansteckende Krankheiten. Zum Vergleich, manche Krebstherapien kosten mehr als 300.000 Euro pro Patient. Medikamente, die zur Behandlung von Parkinson eingesetzt werden, schlagen im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit mit mehr als 600 Euro pro Monat zu Buche. Eine Dosis des BioNTech-Impfstoffs wird voraussichtlich um die 20 Dollar kosten. Mit Menschen, die durch eine Impfung nicht erkranken oder nach einer Antibiotikabehandlung wieder gesund werden, lässt sich zumindest aus Sicht der Pharmaunternehmen kaum Geld verdienen. Deshalb haben sie bislang wenig in die Entwicklung neuer Antibiotika oder Impfstoffe investiert.
Es ist eben sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass hier eben auch ein wirkliches ökonomisches Anreizproblem liegt.
Michael Stolpe, Leiter des Projektbereichs Globale Gesundheitsökonomie am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Die Corona-Krise habe deutlich gemacht, dass Infektionskrankheiten keinesfalls ein Problem sind, das nur ärmere Länder betrifft. Deshalb sollten Regierungen mehr finanzielle Anreize für Pharmaunternehmen schaffen, in die Entwicklung neuer Impfstoffe und die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu investieren. Nicht zuletzt, weil sich diese Investition auch im eigenen Land lohnt. Die derzeitige Pandemie zeigt, dass die ökonomischen Folgekosten enorm sein können. Und das neuartige Coronavirus wird vermutlich nicht der letzte Krankheitserreger sein, der eine weltweite Pandemie auslöst.
Die Bedingungen für solche Krankheitserreger, sich im Menschen auszubreiten, verbessern sich ja stark durch die Urbanisierung, die wir weltweit haben, dass die Menschen immer enger zusammenleben. Und deshalb ist es denkbar, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass es auch in Zukunft wieder Pandemien geben wird mit ganz neuartigen Krankheitserregern, wo man dann wieder von null anfangen muss, einen Impfstoff zu entwickeln. Und die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, können ja helfen, dass man das dann eben sehr viel schneller erreichen wird als in der Vergangenheit.
Eine Einschätzung am Ende des Beitrags von Christine Westerhaus. Für viele Selbstständige war dieses Jahr existenzbedrohend. Für viele Arbeitnehmer ging es dann dank Kurzarbeit zwar nicht an die Substanz, zu finanziellen Einbußen kam es aber doch. Nicht schlecht, wenn dann wenigstens das Weihnachtsgeld fließt. Aber fließt es denn? Klaus Deuse hat nachgefragt, wo wird gezahlt und wo nicht.
Ob Arbeitnehmer Weihnachtsgeld bekommen oder nicht, das hängt nicht von der sozialen Ader des Arbeitgebers ab, sondern maßgeblich davon, ob für das Unternehmen, bei dem sie beschäftigt sind, ein Tarifvertrag besteht, sagt Malte Lübker vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung.
Wenn das Weihnachtsgeld im Tarifvertrag festgeschrieben ist, dann ist das ein verbindlicher Rechtsanspruch, den der Arbeitgeber nicht mal so ohne weiteres aufheben kann, weil Corona-Krise ist oder andere Dinge anliegen.
Nach Erhebungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes erhalten in tarifgebundenen Unternehmen gut 77% der Mitarbeiter Weihnachtsgeld.
Zum Vergleich, in den Unternehmen ohne Tarifvertrag sind es nur 41%. Also die Chancen auf Weihnachtsgeld stehen deutlich besser, wenn im Betrieb ein Tarifvertrag gilt.
Eine Sonderzahlung, die vielen Unternehmen in diesem Krisenjahr nicht leicht fällt. Darum haben beispielsweise Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie mit der Gewerkschaft bereits Mitte des Jahres über das Weihnachtsgeld verhandelt und, so Malte Lübker, sich verständigt.
Die Lösung da war, dass das Weihnachtsgeld über das ganze Jahr gestreckt ausgezahlt wird, um die Folgen von Kurzarbeit zum Beispiel abzufedern. Das hilft Arbeitgebern, aber auch Arbeitnehmern.
Was die Höhe des gezahlten Weihnachtsgeldes in den einzelnen Branchen betrifft, da gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland weiterhin noch einige Unterschiede, die nach den Worten von Malte Lübcke allerdings nicht mehr so gravierend ausfallen. Ins Auge springt dagegen, dass in Westdeutschland 55%, in Ostdeutschland aber nur 42% der Beschäftigten Weihnachtsgeld erhalten. Der Grund liegt für den Experten des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes auf der Hand.
Da ist die wesentliche Erklärung, die Tarifbindung, die ist in Ostdeutschland deutlich geringer als in den alten Bundesländern. Und damit entfällt leider auch für viele Beschäftigte der Anspruch auf Weihnachtsgeld.
Am meisten zahlen, und das quer durch die Republik, die Banken und die Deutsche Bahn sowie Unternehmen der Süßwarenindustrie. Und zwar jeweils ein ganzes zusätzliches Monatsgehalt. In der Chemieindustrie sowie in der Druckindustrie gibt es eine finanzielle weihnachtliche Bescherung von 95%, gefolgt von der Versicherungsbranche mit 80%. Im öffentlichen Dienst bewegt sich die Sonderzahlung zwischen 52% und 79%. Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe erhalten 50%, Mitarbeiter im Kfz-Gewerbe zwischen 25% und 50%. Unter dem Strich, resümiert Malte Lübcker, besitzt diese tarifliche Sonderzahlung Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in der Bundesrepublik, gerade in der für den Handel so wichtigen Vorweihnachtszeit.
Das Weihnachtsgeld ist so ein kleines Konjunkturpaket, das dazu beiträgt, die Einkommen der Arbeitnehmer zu stabilisieren.
Mit Ausnahme der über 660.000 Beschäftigten im Gebäudereinigerhandwerk. Die schauen komplett in die Röhre, da sich die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen bislang geweigert haben, einen Anspruch auf Weihnachtsgeld festzuschreiben.
Der Beitrag von Klaus Deuse. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS, ist ein dem Bundeswirtschaftsministerium unterstelltes Gremium, das die Aufgabe hat, die Wirtschaftsprüfer, die die Abschlüsse von Unternehmen unter die Lupe nehmen, ihrerseits zu prüfen. Nun ist mittlerweile bekannt, dass Wirtschaftsprüfer im Fall des Bilanzskandals bei Wirecard eine besonders unrühmliche Rolle gespielt haben. Prüfer hätten da wohl einiges zu prüfen gehabt. Wie aber der Bundestagsuntersuchungsausschuss herausgefunden hat, hält das den Chef der APAS nicht davon ab, Privatgeschäfte mit Aktien des Unternehmens zu machen, bei dem Prüfer und die Prüfer der Prüfer wohl deutlich genauer hätten hinsehen müssen. Tobias Bitz dazu.
Der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS hat Wirecard-Aktien gekauft, sagte er im Untersuchungsausschuss des Bundestages. Ende April dieses Jahres griff er zu, knapp einen Monat später machte er Kasse, allerdings mit Verlusten. Brisant ist der Zeitpunkt des Verkaufs. Wenige Tage zuvor nämlich hatte seine Aufsichtsbehörde ein Verfahren gegen die Wirecard-Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young EY eingeleitet. Zuvor liefen bereits Vorermittlungen. Dass solche Ermittlungen Börsenkurse beeinflussen können, räumte der APAS-Chef vor dem Untersuchungsausschuss ein. Der APAS-Chef habe an das Geschäftsmodell von Wirecard geglaubt, sagte er. FDP-Finanzpolitiker Florian Tonker sagte nach der Aussage des Behördenchefs, aus meiner Sicht kann er nicht im Amt bleiben. Die APAS steht im Fall Wirecard in der Kritik, weil sie erst spät gegen die Wirtschaftsprüfer EY ermittelte, obwohl sich die Vorwürfe bereits Monate zuvor verhärtet hatten.
Tobias Wetz war das. In den Börsensaal zu Dorothee Holz. Wirecard ist ja deutlich mehr ein Fall für die Justiz und die Untersuchungsausschüsse als für die Börse. Aber vielleicht doch nochmal, wo dümpelt denn die Aktie?
Es ist auf jeden Fall ein Fall für die Börse. Die Aktie dümpelt nämlich nur noch bei 48 Cent. Die Aktionäre müssen es ausbaden. Sie haben den Totalschaden erlebt, weil weder Aufsicht noch Wirtschaftsprüfer ihrer Aufgabe gerecht wurden. Mal sehen, ob da irgendjemand zur Verantwortung gezogen wird.
Wir haben es erwähnt, ein härterer Lockdown kommt in vielen Teilen Deutschlands wahrscheinlich früher als erwartet. Das ist natürlich auch für die Börse keine gute Nachricht.
Natürlich hängt es schon seit Tagen in der Luft. Händler sind natürlich auch nicht wirklich überrascht. Die schauen ja auch jeden Tag auf die steigenden Infektions- und Todeszahlen. Aber es wird natürlich wieder für die Wirtschaft härter. Die Hoffnung auf einen kräftigen Aufschwung schwindet zusehends. Das zweite große Thema ist aber auch der Brexit. Die Aussicht, dass sich die Briten und die EU auf einen Deal einigen, schwindet zusehends. Am Montag könnte es ein böses Erwachen geben. Der DAX kurz vor Schluss 1,4% tiefer bei 13.114 Punkten und etwas so hoch ist auch der Wochenverlust.
Und die Lockdown-Sorgen, die wirken sich bei den Versicherern, bei Allianz und bei Munich Re besonders aus.
In der Tat, das kostet die Versicherungen nämlich eine Stange Geld. Wenn der Einzelhandel, die Gastronomie, Hotels die Türen für länger schließen müssen, dann wird die Rechnung für die Versicherer eben wegen dieser Betriebsschließungen immer höher. Aktien der Allianz und der Münchner Rück geben bis zu 3% nach.
Das Kontrastprogramm im Plus. Stattdessen ist der Corona-Profiteur Delivery Hero.
Sie sagen es, Delivery Hero ist eindeutig ein Corona-Profiteur. Ein neuer Lockdown wird das Geschäft mit Essenslieferungen nochmal beleben. Delivery Hero bekommt aber auch etwas Rückenwind vom sensationellen Börsengang des amerikanischen Wohnungsvermittlers Airbnb.
Nebenwerte noch, die Ihnen auffielen?
In die gleiche Kategorie wie Delivery Hero fällt der Kochbox-Versender HelloFresh. Die Aktien im MDAX 6% höher. Es regnet Kaufempfehlungen. Das Unternehmen hat zum wiederholten Male die Prognose für dieses Jahr nach oben geschraubt. Die Aktien haben allein in dieser Woche über 30% zugelegt. Aber in die Röhre schauen dagegen die Corona-Verlierer, die klassischen, und dazu gehören natürlich Fraport und die Lufthansa.
Dann blicken wir auf den Euro jetzt zum Wochenschluss.
Der Euro hat sich etwas abgeschwächt, notiert bei einem Dollar 21. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,63%. Gold tritt auf der Stelle. Die Feinunze kostet 1844 Dollar.
Und das war Dorothee Holz mit dem Börsenbericht. Wie immer geht damit Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Stefan Kolderhoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünsche ich.